Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Es ist Weltdiabetestag und daher kümmern wir uns heute Morgen um eine Volkskrankheit mit 8 Millionen Betroffenen in Deutschland, die man ja einteilen muss in die das Diabetesbild, was tatsächlich auch vorbeugbar ist. Davon sind 90% der Menschen betroffen, nämlich Diabetes Typ 2 und natürlich Diabetes Typ 1, was oft schon genetisch angelegt ist und wo man relativ wenig tun kann, aber vielleicht auch doch ein kleines bisschen, zumindest um besser damit leben zu können. Diabetes, was können wir dagegen tun? Das ist unsere Frage heute Vormittag bis 11 Uhr. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Schreiben Sie uns da gerne auch Ihre ganz eigenen Erfahrungen. Auch sicherlich wird es viele Betroffene geben, die davon berichten können, von ihrem Alltag, vom Umgang mit der Krankheit, vielleicht von vielversprechenden Therapien, von ihren Erfahrungen auch mit Ärzten, auch mit Medikamenten, mit Blutzuckermessungen, all das, was den Alltag von Diabetikern eben auch bestimmt. Auch die Frage, ob sie eigentlich ausreichend informiert sind. Viele Möglichkeiten gibt es in diesen nächsten 2 Stunden, den Informationsstand da weiterzuheben, unter anderem mit Matthias Riedl. Er ist Internist, Diabetologe, Ernährungsmediziner, hat auch schon viele Bücher zur Ernährung geschrieben und mit uns verbunden über Internetleitung. Schönen guten Morgen, Herr Riedl.
Moin, Herr Balzer.
Und Bastian Hauk ist bei uns zumindest auch über Internetleitung. Er ist im Vorstand der Deutschen Diabeteshilfe, Gründer der Online-Community DDoc und Betroffener von Diabetes 1. Und außerdem auch passionierter Segler und jetzt mit uns verbunden in Kopenhagen, wo er seit einer Weile lebt. Schönen guten Morgen, Herr Hauk.
Ja, moin, guten Morgen.
Sie sind in Kopenhagen, also nicht nur, weil Sie da tatsächlich, glaube ich, auch auf einem Boot leben. Darüber reden wir vielleicht auch noch bei Gelegenheit. Genau. Ihre Passion, tatsächlich auch zu segeln und dann auch auf einem Boot zu leben. Aber vor allem sind Sie da, weil heute ein großer Digitalkongress stattfindet zum Weltdiabetestag, der sonst immer natürlich eine Präsenzveranstaltung war, zum Beispiel in Berlin. Großer Diabetestag mit tausenden Menschen. Das geht natürlich jetzt zu Corona-Zeiten nicht. Digital, das geht in einer Stunde los. Der Vorteil dürfte sein, Sie haben mehr Teilnehmer, ne?
Ja, davon gehen wir aus. Also wir hatten das letztes Jahr zum ersten Mal live in Berlin gemacht im Potsdamer Platz, hatten den gesamten Potsdamer Platz gemietet als Deutsche Diabeteshilfe und hatten dort über 7000 Teilnehmer. Aber live sind die Grenzen natürlich weg und wir sind gespannt. Um 10 Uhr geht's los mit einem Grußwort vom Gesundheitsminister von Jens Spahn, der ja gerade aus seiner eigenen Corona-Erkrankung raus ist. Und das Ganze steht auch so ein bisschen unter dem Motto Corona und Diabetes, wenn diese zwei Pandemien aufeinandertreffen. Und dann geht es den ganzen Tag durch und wir treffen uns mittags mit der Selbsthilfe und am Nachmittag dann ab 17 Uhr kommt der Doc Day. Da kommen dann ganz viele Menschen mit Diabetes live auf die virtuelle Bühne.
Ja, yeah. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, Diabetiker in Corona-Zeiten. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema, über das wir reden wollen. Da gibt es sicherlich auch einige Fragen von Hörerinnen und Hörern. Auch dazu uns gerne anrufen unter 0800 2254 2254. Sie haben mit 19 Jahren erfahren, Bastian Hauk, dass Sie Diabetes 1 haben. Was waren die Folgen damals?
Ja, die erste Folge war, kommen wir direkt zum Thema Segeln. Ich war mitten im Zivildienst als Rettungssanitäter, wollte danach eigentlich Medizin studieren, wie meine Eltern, wollte aber vorher ein Jahr um die Welt segeln. Hand gegen Koje nennt man das bei uns im Norden. Also nicht bezahlt, nicht mit eigenem Schiff, sondern per Anhalter durch die Galaxis oder eben über die Ozeane. Und als ich aus dem Koma aufgewacht worden bin, war eine meiner ersten Fragen, weil ich meine Trips schon bis in die Karibik eigentlich angeplant hatte, an den betreuenden Arzt, wie ist das eigentlich mit Segeln? Und der guckte mich etwas traurig an und sagte, Herr Hauk, Sie sind jetzt Diabetiker, Sie werden nicht mehr segeln. Mhm. Da habe ich überhaupt erst begriffen, dass das wohl was Schlimmes ist.
Aber darauf lief es dann doch nicht hinaus. Sie sind weiter gesegelt. Sie haben es geschafft. Und das tun Sie noch bis heute.
Ich habe mein ganzes Leben lang gesegelt. Ich habe tatsächlich diese Weltreise damals nicht gemacht. Ich bin auch viele Jahre nicht mehr so viel gesegelt, sondern nur noch so ein bisschen Ostsee und Co. Bin aus dem Leistungssport damals ausgestiegen. Und bin dann aber 10 Jahre später mit meinem eigenen Boot erstmal einen Sommer rund Ostsee, dann 2 Sommer rund Ostsee, habe ein Buch geschrieben, einen Film gemacht und dann tatsächlich einmal halb um die Welt inklusive Kap Horn, Antarktis und Co. Aber es hat 10 Jahre gedauert, bis ich mich das getraut habe und bis ich soweit war.
Alleine gesegelt oder mit Seglern?
Sowohl als auch. In meinem eigenen Boot 2 Jahre komplett alleine, rund Ostsee bis nach Kaliningrad, St. Petersburg, die ganzen baltischen Staaten, hoch nach Haparanda, um die Welt. Das war auf einem großen Schiff vom ASV Berlin. Da waren wir zu 10 im Schnitt, also 10 Menschen auf einer 17 Meter Regatta-Yacht. Die haben wir richtig um die Welt geprügelt.
Und Freunde und Ärzte haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Das war der Ausschlag damals für DDoC, für die Gründung dieser Community. Ich habe ganz viele Fragen gehabt natürlich. Wie versichert man sich im Südpazifik? Was macht man, wie lagert man Insulin auf einem Schiff ohne Batterie? Mein kleines Volkeboot hatte noch nicht mal einen Motor, geschweige denn richtig Strom. Was macht man bei Seekrankheit und wenn man sich dann übergeben muss und dann unterzuckert? Und Ärzte, Krankenkassen etc. haben alle nur gedacht, Bastian, das geht nicht. Und Antworten habe ich gefunden im Netz von Menschen mit Diabetes, die ich über Internet in Anführungszeichen kennengelernt habe. Und als ich zurück war, habe ich gedacht, das muss man stärken und habe DDoC gegründet. Das ist so eine, wie gesagt, wie Sie gerade sagten, eine Online-Community, also eine Gemeinschaft von Menschen mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes inzwischen auch nicht mehr nur in Deutschland, sondern international, die sich versuchen, gegenseitig zu supporten, gegenseitig zu unterstützen.
Sport und Bewegung soll ja natürlich sehr wichtig sein, um mit Diabetes besser umgehen zu können, um vielleicht auch die Folgen abzumildern. Das heißt also, Sie würden jedem empfehlen, tatsächlich sich so viel wie möglich zu bewegen. Es muss ja nicht gleich eine Weltumsegelung sein, ne?
Es muss auch gar nicht Sport sein. Bewegung an sich hilft. Und ich sage immer, das Beste, was man machen kann, ich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn Sie Typ 2 Diabetes haben, insbesondere, aber auch bei Typ 1, überlegen Sie, ob ein Hund nicht was für Sie wäre. Ich habe einen kleinen Bordhund hier in Kopenhagen. Ich muss jeden Tag mindestens 3-mal raus, auch wenn es draußen im Hafen stürmt und regnet. Und in Kopenhagen ist es gerade sehr dunkel und kalt. Aber so ein Hund bringt einen dazu, mindestens 3-mal am Tag rauszugehen und einen kurzen Spaziergang zu machen. Das alleine ist schon wunderbar.
Matthias Riegel, Sie als Arzt, beeindruckten Sie solche Geschichten?
Ja, ich finde es toll. So soll es sein, nicht? Ich erinnere mich auch da an eine Patientin, die, als sie vor 50, 60 Jahren Typ 1 bekam und da hat ihr der Arzt auch gesagt, das war ja noch die Zeit, wo man eine Ehetauglichkeitsbescheinigung bekommen musste, da sagte ihr der Arzt, nein, können Sie sich das Heiraten abschminken? Und es war natürlich auch die Zeit, wo man als Typ 1 Diabetikerin auch keine Kinder bekommen konnte, zumindest keine Lebenden. Und die hat sich auch daran gehalten. Und das ist einfach traurig. Natürlich hätte sie heiraten können. Heiraten muss man ja nicht immer nur zum Kinderkriegen. Aber ich finde das gut, dass Ärzte sind manchmal ein bisschen zurückhaltend und zu wenig patientenorientiert und die Patienten haben natürlich eine ganz eigene Intention, an die Grenzen zu gehen und Lösungen zu finden, die den Ärzten nicht einfallen, nicht? Weil sie müssen damit nicht leben. Die Patienten, die Diabetiker, die Betroffenen sind halt die Fachleute und man muss zusammenarbeiten und Wege und finden, wie wir das hier auch gehört haben.
Ja, sollte man da stärker auf seinen Körper hören?
Also natürlich, ja, unbedingt auf den Körper hören, aber auch, wenn man an Grenzen stößt, einfach sagen, ist diese Grenze nur, weil sie immer bestand oder ist die wirklich, ja? Und das mit dem Segeln und das mit kein Sport machen und da sind also unheimlich viele, man muss mal sagen, die Diabetologie hat unheimlich viele Tipps gegeben den Patienten, die im Lichte der neuen Erkenntnisse Müll waren. Ja, wir haben, die Diabetologie hat so viele Fehler gemacht, das muss man auch mal offen eingestehen. Das ist dann dieses Sportverbot und nicht Segeln.
Wollte ich gerade fragen.
Ja, also das fängt an mit, es wurde Fructose empfohlen und wir wissen heute, dass Fructose einer der Förderer der Fettleber ist und überhaupt der Diabetes Typ 2 Entstehung.
Also
Fruchtzucker, genau. Dann gab es diese ganzen Diätprodukte in der Linie und dann gab es diese Phase, die habe ja ich noch, ich bin jetzt 30 Jahre schon Diabetologe, habe ich erlebt, vor 30 Jahren wurde noch gesagt, Lebensqualität ist, was du willst und wir spritzen danach ganz das Insulin. Das führte für manche ungefähr 20% dazu, dass sie enorm zugenommen haben. Und so geht das nicht. Es war damals auch halt eine Phase, in der man nicht auf die Kohlenhydrate geachtet hat, auf die Kohlenhydratmenge, weil Insulin plus Kohlenhydrate sind eine Mastkur. Und diese Tendenz zum Insulin, die ist in Deutschland noch ungebrochen. Deutschland ist einer der Weltmeister der Insulinverschreibung.
Und man braucht es doch, oder? Man braucht es auch unbedingt als Diabetiker.
Der der einen Insulinmangel hat, der soll das auch bekommen. Das sind ja Typ-1-Diabetiker und Typ-2-Diabetiker im späten Stadium, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug Insulin produziert. Nur am Anfang kocht ja die Bauchspeicheldrüse geradezu über unter dieser Last an Kohlenhydraten, die in unserer Gesellschaft üblich sind, und geht da dran zugrunde. Die Kohlenhydrate sind bei uns in der westlichen Welt das Problem.
Also eine falsche Dosierung von Insulin kann zu einer Körpergewichtszunahme führen, zu einer starken Gewichtszunahme.
Ja, wir haben das, also jeder kennt dieses Beispiel. Sigmar Gabriel hat uns allen ja auch vor Augen geführt, was passiert, wenn man das Ganze aus dem Ruder laufen lässt. Und der ist dann immer dicker geworden, hatte ja hunderte von Einheiten Insulin, wie man gehört hat, und hatte dann nachher als Rescue-Maßnahme, als Rettungsmaßnahme halt die Magenverkleinerung. Das war für ihn der Weg, aber die Frage ist auch immer, wo können wir in diesem Teufelskreis aus früher Insulintherapie, Gewichtszunahme, noch mehr Insulin, noch mehr Insulin, noch mehr Gewicht, wo können wir da einschreiten? Und wenn wir ganz früh dabei sind, wir sagen, der Typ-2-Diabetes entsteht jetzt, dann versuche ich auf Teufel komm heraus, das Insulin, das externe Insulin zu vermeiden, und nutze natürlich die Ernährungstherapie. Und das wird in Deutschland in der Fläche nicht gemacht. Und es gibt natürlich auch moderne Substanzen, die das Insulin ersetzen, mit denen man bis zu 10 Kilo abnimmt im Jahr. Bei Insulin ist es das Gegenteil. Da nimmt man so 2 bis 3 Kilo im Jahr zu, manche 10, manche 20. Und das ist ein für manche tödliches Schicksal.
Insulin
und das ist,
ja,
ist auch so,
ja,
eine.
Ja, ja. Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe, Insulin, ja, ist ja natürlich ein ganz wichtiges Thema, wenn man sich mit Diabetes beschäftigt, das ist klar. Aber ich höre so aus Ihren Worten, dass Insulingaben, zumindest in dem Maße, sozusagen, wie wir es jetzt in den letzten Jahrzehnten auch erlebt haben, eigentlich gar nicht das Nonplusultra sind im Umgang mit Diabetes.
Richtig, das gehört nicht in die erste Linie, und das ist in Deutschland, es ist auch in den Leitlinien so verankert, dass wir das nicht in erster Linie einsetzen sollen, aber wir haben auch gerade Krankenkassendaten ausgewertet und stellen fest, es sind immer noch 10 bis 20% der Ärzte, die Insulin zu früh einsetzen. Und das bleibt nicht ohne Folgen für die Menschen. Wer also zu einer starken Gewichtszunahme bleibt, der neigt, der nimmt damit weiter zu. Der Grund ist deshalb, ist, dass Insulin unterdrückt zu 80% den Fettabbau. Und man hat, wenn man also Insulin zu früh gibt, wo es noch gar nicht nötig ist, unterdrückt man den Fettabbau und fördert damit eben diesen Teufelskreis.
Also
das ist sehr gefährlich.
Ja, darüber wollen wir unbedingt natürlich auch noch reden, auch über viele andere Therapiemöglichkeiten von Diabetes. Bewegung haben wir gerade gehört, auch muss nicht unbedingt gleich eine Weltumsegelung sein, können auch viele andere Dinge sein. Ernährung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Auch politische Fragen müssen natürlich gestellt werden. Nutri-Score zum Beispiel ist ein Stichwort. Das ist ja etwas, was seit einigen Tagen auch rechtssicher in Deutschland verwendet werden kann. Diese Ernährungsangaben auf Produkten, gerade auch aus dem Supermarkt. Also da wollen wir auch gerne von Ihnen zum Beispiel hören, was Sie davon halten, ob das ein guter Weg ist zu mehr Ernährungsbewusstsein. Das ist bei Diabetes ja sicherlich auch zentral. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und angerufen hat uns Hans Hölzel. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Von wo aus rufen Sie an, Herr Hölzel?
Ich sitze im Auto und fahre von Luxemburg zurück.
Zurück nach Bayern, vermute ich, oder?
Genau, zurück nach Bayern.
Ich höre es ein bisschen am Sound.
Man hört es.
Ich soll Deutsch sprechen und nicht.
Das ist schon Deutsch, das ist okay. Herr Hölzel, wir sind ganz Ohr.
Ja, der Herr Haug, servus. Ich weiß nicht, ob es jetzt zugehört, wie lange Sie Diabetiker sind. Ich bin jetzt 42 Jahre Diabetiker, also Insulin, Typ 1 Diabetiker, bin Pumpenträger. Und es hat sich natürlich in den letzten 40 Jahren sehr viel verändert. Es ist unglaublich, dass für uns Diabetiker. Was aber ganz wichtig ist, wir haben 3 Kinder und mir wurde auch das Gleiche gesagt, also von Kindern sollte ich absehen und beruflich sollte ich mal auf die ganz ruhig machen. Ich bin seit 21 Jahren selbstständig, habe in der Bauindustrie ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen, aber recht erfolgreich. Das ist auch sehr wichtig, dass man den Lebensinhalt findet, so wie der Herr Haug die Welt umsegelt, so mache ich mein Ding. Und diese Kinder haben gelernt durch meine Krankheit, wie wichtig Ernährung ist und wie wichtig Bewegung ist. Und das ist das, wo es aus meiner Sicht, wo ich Herrn Riedl recht geben muss, in Deutschland fehlt. von der Schule her, vom Kindergarten lernen, was Ernährung ausmacht.
Von wem haben Sie es gelernt, was Ernährung ausmacht?
Ich habe, als mir es diagnostiziert wurde, eine Kochlehre gemacht und musste die aufgeben. Und das ist mein Hobby geblieben. Und als mir damals gesagt wurde, Hölzl, schau her, jetzt hast du, also ein bisschen bayerisch formuliert, jetzt hast du Zucker und wenn du nicht dran hältst, dann stirbst du. Dann war mir klar, da muss etwas passieren. Das dauert dann eine Zeit, bis man es versteht, bis man dann auch das Alter hat, dass man sagt, okay, ich kann das umsetzen. Ja, und dann beginnt es halt einfach, dass man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, weil das, was Herr Riedl gesagt hat, nur mehr Insulin, nur immer mehr Insulinspritzen, wenn der Diabetes mal hoch ist. Damals gab es keine Blutzucker-Selbstkontrolle. Das waren alles so Dinge, das war wie ein Darkroom, da ist man rumgetappt und hat sich rein aufs Körpergefühl verlassen müssen. Dann lernt man halt im Laufe der Zeit und das Handwerkszeug hatte ich mitbekommen, was es ausmacht, wenn man sich vernünftig ernährt.
Was ist denn so Ihr Top-Gericht? Also was ist denn so das Signature-Dish von Hans Hölzl aus Bayern?
Also ich gelernt, unser jüngster Sohn ist seit 3 Jahren Veganer und habe jetzt gelernt, vegan zu kochen. Hochinteressant, meine Frau hatte letztes Jahr einen Schlaganfall und über die vegane Ernährung haben wir Medikamente wegbekommen, Blutdruck ist wieder eingestellt, also es ist wirklich toll. Und wir lassen jetzt hauptsächlich Fleisch, sehr viel Milchprodukte weg, also ich würde uns nicht als Veganer bezeichnen, aber wir haben ganz stark reduziert. Im letzten Jahr hatte ich 3-mal Fleisch, da habe ich jetzt mal nachgedacht, wann das war. Und solche Dinge, ja, es ist einfach, es funktioniert und wenn es die Kinder mitbekommen, ja, dann kann man sehr gut vorbeugen.
Und schönes Bierchen im Biergarten im Sommer, wenn es dann wieder möglich ist, ja, muss schon möglich sein,
natürlich,
oder?
Ja. Natürlich, es muss auch ein Genuss sein, sogar Leben ist Genuss. Also das heißt ja nicht, dass ich jeden Abend 3-4 Bier trinken muss oder eine Flasche Wein.
Herr Hölzl, ich danke Ihnen sehr, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Gerne. Hans Hölzl auf dem Weg von Luxemburg nach Bayern. Gute Fahrt noch, wünsche ich.
Genau. Und schön, alles Gute in die Runde.
Ja, ebenso, schönes Wochenende. Also, wir haben es gehört, Ernährung ist also zentral. Herr Hock, was ist Ihr Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht morgens, und das sollte ich hier wahrscheinlich gar nicht laut sagen.
Was haben Sie denn gefrühstückt heute? Ja.
Ich liebe Croissants und mein Tag fängt fast immer mit einem Milchkaffee selbstgemacht und einem Croissant an. Und das ist natürlich...
Herr Riedel, hören Sie das?
Herr Riedel schlägt jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen, aber ich sag mal so...
fettes Croissant.
Genau. Also, ich gebe Herrn Riedel vollkommen recht. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, aber man muss irgendwie auch als Mensch mit Diabetes, der... Sie sagten vorhin, man darf nicht weiter diese Message verbreiten, du darfst alles essen, aber irgendwie finde ich, muss man auch gucken, es ist nach wie vor mein Leben, es muss nach wie vor irgendwie zu mir passen und ich bin sehr viel ernährungsbewusster geworden. Natürlich passe ich ganz anders auf als noch vor 23 Jahren. Ich kann mich an die Zeit vor Diabetes, also vor 19, so genau gar nicht mehr erinnern, ob mein Essen da ganz anders war, aber war es bestimmt. Aber es ist jetzt, ich bin keiner, der komplett auf Diät ist. Das ist bei Typ 1 auch etwas anders als bei, Sie haben ja eben mehr über Typ 2 gesprochen, Herr Riedel. Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen vollkommen recht, mein Tag fängt trotzdem morgens mit einem Milchkaffee und einem Croissant an. Es ist einfach mein Lieblingsgericht.
Herr Riedel, das muss doch möglich sein, oder?
Ja, genau. Also Ernährungsmedizin wird ja gerne in die Schuhe geschoben, dass man, was Ernährung angeht, immer gern so den Papst spielt. Diese Leidenschaft fürs Croissant kann ich verstehen. Also ein richtig gutes Croissant
ist viel Butter hat.
Und leider auch sehr viel Arachidonsäure, die entzündungsfördernd ist, mehr noch als ein Schweineschnitzel.
Ich hab's befürchtet.
Ja, ne? Es gibt halt die Bad Story dabei, aber es ist auch ab und zu mal, ich teile es mir dann mit meiner Lebensgefährtin, aber mir als Ernährungsmediziner ist das nicht so vergönnt, das so häufig zu essen. Ich kann es aber verstehen. Aber richtig, es ist wichtig, dass man, es gibt in der Ernährungsmedizin keine absoluten Verbote. Es gibt ja nichts, was man nicht essen kann. Es kommt eben auf die Menge an. Und wenn sonst alles stimmt, dann ist das auch kein Problem. Dann kann man tatsächlich auch morgens ein Croissant essen. Und wenn man das mit dem Blutzucker auch einkriegt, ein Croissant ist ja sehr fettreich, das heißt, das kann unter Umständen sogar vom Blutzuckeranstieg verträglich sein.
Wir sind ja nicht nur diszipliniert.
Langsam abgebaut.
Ja, genau. Wir sind ja nicht nur diszipliniert. Ja, genau. Das ist vermutlich, es geht ja auch
so
darum, glaube ich, bei Diabetes auch eine gewisse Lebensqualität dennoch zu halten. Und zu unserem Leben gehört ja auch mal über die Stränge zu schlagen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, Herr Riedl, ob sowas mal vorkommt bei Ihnen. Aber es muss
leider
ja mal.
Ja. Ich bin,
wie geht
ich
man
neige
damit um
da
als
auch
Diabetiker?
Zu Haltlosigkeit. Ja. Ja, ich neige auch zu Haltlosigkeit da, was das angeht.
Hätte ich nicht gedacht jetzt.
Das ist halt mein Beruf, und da sage ich dann, also das klar, also es, man ist da schon strikter als Otto Normal, und ich weiß, was ich da tue. Und wenn man weiß, was man tut, kann man das schlechter ausblenden. Aber klar, Lebensqualität steht natürlich vorne an, das stimmt. Und die Mahlzeiten, die Nahrungsauswahl muss richtig komponiert sein. Und das, was der Hölzel aus Bayern gerade gesagt hat, das ist richtig, die Tendenz zu mehr vegetarischen Lebensmitteln, zu mehr Gemüse. Das ist tatsächlich der goldene Königsweg zur diabetesgerechten oder zur artgerechten Ernährung, die auch nicht nur Diabetes verhindert, sondern auch hilft, den Blutzucker knapp zu halten. Und wenn man den Tag mit einem Croissant startet, aber im Laufe des Tages viel Gemüse isst, bis zu 500 Gramm, dann kann das alles wieder ganz gut aussehen.
Herr Hock, Sie selber als Betroffene von Diabetes 1, wir haben es gerade gehört auch von Matthias Riedl, dem Internisten und Diabetologen, dass sich da einfach in den letzten 20, 25 Jahren wahnsinnig viel verändert hat. Als Sie mit 19 von Ihrer Diagnose erfahren haben, war das sicherlich alles sehr viel schwieriger. Wir haben es ja gehört auch, ne? Dass sozusagen Ihnen abgeraten wurde, Sport zu treiben, weiter zu segeln. Sie haben es einfach weiter getan. Jetzt vertreten Sie viele Patientinnen und Patienten auch im Vorstand der Deutschen Diabeteshilfe. Haben Sie den Eindruck, dass auch die Politik umgedacht hat?
Es geht auf jeden Fall vieles inzwischen in die richtige Richtung. Wir sind in Deutschland im europäischen Vergleich. Ich bin ja auch im Vorstand der International Diabetes Federation, bin viel in Brüssel und im Europaparlament unterwegs. Wir sind in Deutschland etwas hinterher, gerade auch vis-à-vis kleineren Ländern, die sehr viel weiter sind, insbesondere im Vergleich zu Skandinavien zum Beispiel. Aber wir haben zum Beispiel als eines der wenigen Länder in Europa noch keine ganzheitliche Diabetesstrategie, keinen ganzheitlichen Plan sozusagen, wie man Diabetes in verschiedenste Politik- und Lebensbereiche integriert. Aber es geht vieles in die richtige Richtung.
Was würde Ihnen da genau fehlen? Was würde Ihnen vorschweben? Was sollte besser werden?
Es gibt dieses Buzzword von Integrated Care, also integrierte Versorgung zum Beispiel. Also dass nicht immer nur spezifisch auf die Diabetologen, die Endokrinologen, die Internisten geschaut wird, sondern eben auch sehr viel mehr ganzheitlich geschaut wird, wie man mit Hausärzten, aber auch mit Krankenschwestern, mit Gemeindekrankenschwestern, mit Digital Health, also mit digitalen Versorgungsmodellen, aber auch mit Sportvereinen, mit Sachen, die nicht auf den ersten Blick Gesundheitspolitik sind, wie man das alles zusammenbringt. Es macht für jemanden mit Diabetes vielleicht viel mehr Sinn, einen Raucherentwöhnungskurs zu machen, als direkt die nächste Pille zu schlucken, sag ich mal. Oder in einen Sportverein einzutreten, anstatt gleich, wie Herr Riedl vorhin sagte, auf Insulin eingestellt zu werden. Und so ganzheitliches Denken, das bezeichnet man im europäischen, internationalen Jargon immer als Integrated Care, also ein holistischer Blick auf Diabetes. Das ist in Deutschland, da sind wir noch sehr im Silo-Denken, sag ich mal, verhaftet.
Und jetzt jenseits tatsächlich von Diabetes-Therapien und vom Umgang mit Diabetes. Es geht ja auch viel um Ernährung, darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Jetzt haben wir ja diesen Nutri-Score, der ist zwar nicht verpflichtend, sondern freiwillig, wird aber durchaus auch von vielen Herstellern genutzt, gerade auch auf Fertigprodukten im Supermarkt. Da gibt es ja, wie kann man das sagen, verschiedene auch Buchstaben,
eine
verschiedene
Ampel.
Farben, eine Art Ampel, wo man also dann die jeweilige, also so eine fünfstufige Farbskala von A bis E, von günstig bis ungünstig, was auch die ernährungsphysiologischen Werte angeht. Ist das eine gute Lösung für Sie?
Das ist auf jeden Fall auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist ja nicht erfunden worden, in Anführungszeichen, konkret für Menschen mit Diabetes, sondern ganz allgemein. Also da geht es nicht nur um Kohlenhydrate, sondern um insgesamt gesündere Ernährung. Der genaue Score, und es gab ja noch verschiedene Alternativen dazu, da kann man jetzt ins Detail gehen, da ist durchaus einiges umstritten, einiges, was man vielleicht hätte besser oder einfach anders machen können oder noch genauer ausweisen können. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass man es versucht, für Menschen allgemein, aber insbesondere für Menschen mit Diabetes, einfacher zu machen, zu erkennen, was denn gesünder und was vielleicht nicht so gesund ist. Denn Sie müssen sich das vorstellen, wenn ich einkaufen gehe, und das geht jedem Menschen mit Diabetes, und davon gibt es über 7 Millionen in Deutschland genauso. Das Erste, was wir machen, wenn ich einen Orangensaft kaufe, dann greife ich ins Regal und nehme nicht den, der am schönsten aussieht, sondern ich greife erstmal rein und ich habe immer diese Drehbewegung im Handgelenk. Ja? Alles, was ich aus dem Supermarktregal nehme, drehe ich einmal um 180 Grad, um hinten auf diese winzig kleine Tabelle zu gucken, wo irgendwo die Nährwertangaben pro 100 Gramm so und so viel Kohlenhydrate stehen, und dann rechne ich, wie viel ist denn eine Portion, und dann muss ich selber irgendwie im Kopf dazu kommen, ist das jetzt viel oder wenig, gut oder nicht. So eine Ampel wird da, denke ich, vielen helfen, weil man einfach sieht, rot ist nicht so gut, grün ist vielleicht deutlich besser und orange ist irgendwo in der Mitte.
Matthias Rittel, wir sind jetzt umgestiegen auf Telefon, weil die Internetleitung uns dann doch ein bisschen Probleme gemacht hat. Ich hoffe, Sie hören mich wieder.
Ja, ich höre Sie gut.
Wunderbar, wunderbar. Wir haben es gerade gehört, Nutri-Score, darüber haben wir gerade gesprochen, über diese neue Lebensmittelampel, die jetzt tatsächlich nach wie vielen Jahren von Diskussionen tatsächlich auch in Deutschland zumindest freiwillig eingeführt worden ist, mit diesem mehrstufigen Farbskala. Und wir haben es gehört von Bastian Haug, der selber Betroffener, Diabetes-Betroffener ist. Es ist erstmal ein Fortschritt. Wie schätzen Sie dieses Nutri-Score ein? Ist das schon tatsächlich ein ernstzunehmender Fortschritt, wenn es um ernährungsphysiologische Fragen geht?
Sagen wir mal so, es ist ein Mini-Fortschritt. Dieser Nutri-Score ist allerdings wiederum so klein und die Klassifizierung so grob, dass man sich daran nicht wirklich orientieren kann. Ich will mal ein Beispiel geben. Also wenn Goldbeeren besser bewertet werden als 85%ige Schokolade oder Toast besser ist als Hartkäse oder Maisflocken beispielsweise als besser eingestuft werden als Walnüsse oder Parboiled Rice besser als Olivenöl ist oder Polenta besser als Oliven, dann stimmt da was nicht. Ja? Und es liegt dem ein völlig veraltetes System zugrunde, wonach wir klassifizieren, fettreich. Da ist so ein Matthias, der schmiert total ab in diesem Nutri-Score. Und das ist einfach total falsch. Fett ist nicht unser Grundproblem, es sind die Kohlenhydrate das Grundproblem. Und das ungünstigste Kohlenhydrat, das wir haben, das ist einfach der Zucker. Und deshalb kann ich das, was Bastian Haug sagt, nur begrüßen. Letztlich, ich gucke, habe auch diese Drehbewegung im Handgelenk und muss manchmal auch meine Brille abnehmen, damit ich das Kleingedruckte lesen kann. Es kommt mir auf den Zuckergehalt an. Es ist eigentlich viel wichtiger, ganz groß auf die Packung zu schreiben, die Prozentzahlen an Zucker und die Ballaststoffe, das wäre das Gute, davon ist nämlich viel zu wenig in unseren Nahrungsmitteln drin, und die wirken gegen Diabetes, und Zucker wirkt eben für Diabetes, das heißt fördert den Diabetes, und solche Dinge müssen groß vorne abgebildet werden. Ich sehe den Nutri-Score als einen Minischritt in die Richtung, wo wir hin müssen. Aber letztlich ist es für mich erstmal nur ein Feigenblatt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, die immer noch davor einknickt, was die Nahrungsmittelindustrie uns zumutet, nämlich völlig verzuckerte Nahrungsmittel. 80% der Nahrungsmittel in den Supermärkten sind dramatisch verzuckert. Die kann man gar nicht kaufen. Und in einer AOK-Untersuchung wurde festgestellt, dass 99% der Kinderfrühstückscerealien ungesund verzuckert sind. Und das ist der Zustand, den wir so nicht lassen können. Und da sagt das Bundesministerium nicht.
Ist das auch eine, weil wir gerade bei politischen Fragen sind, bei ernährungspolitischen Fragen, ist es auch eine Zuständigkeitsfrage letztlich? Also es ist ja, der Nutri-Score ist ja angesiedelt im Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium. Sollte der ins Gesundheitsministerium gehen?
Ganz genau, das ist meine Forderung auch. Das ist ja mal in dem Ministerium angesiedelt worden, um die deutsche Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Ist ja alles richtig. Das war nach dem Krieg ja vielleicht alles ganz schön so. Mittlerweile ist aber die Ernährung kein Mangelproblem mehr, sondern die Ernährung ist eine der wichtigsten Ursachen für Krankheiten. Und deshalb gehört es zum Gesundheitsministerium. Haben Sie recht.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Heute am Weltdiabetestag wollen wir von Ihnen wissen, was Sie persönlich auch gegen Diabetes tun können, was Sie tun, wie Sie vielleicht auch mit Ihrer eigenen Erkrankung umgehen, wie man dem auch vorbeugen kann. Ihre Erfahrungen, die hören wir sehr gerne. Oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und angerufen hat uns Barbara Falk aus Mannebach. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wo ist das schöne Mannebach?
Das schöne Mannenbach, das ist im sehr, sehr schönen Hunsrück, wo wir vor 3 Jahren aus der Stadtumgebung hingezogen sind. Ja.
Es wird ja immer schöner hier.
Wird immer schöner hier, genau.
Wir sind ganz aus. Sie sind Ärztin, ja. Haben mir meine Kollegen gesagt.
Ja, genau. Ich bin Ärztin und aber auch Mutter von 4 Kindern. Und das, was ich beitragen wollte oder was bei mir so an Gedanken aufkam, das schließt sich eigentlich sehr gut jetzt an das Thema an. Denn was mir sowohl in direkter Stadtumgebung als eben auch jetzt hier im Ländlichen aufgefallen ist oder auffällt, ist, dass meine Kinder, sobald die in die Grundschule kommen, ja, für mich ist es selbstverständlich, die kriegen ein gesundes Frühstück mit, eine gesunde Brotdose, da ist auch die Möhre drin und die Mandarine und ja, das Obst und Gemüse und das Butterbrot. Und die kommen nach Hause und bringen in der Butterbrotdose finden sich die Bonbonpapiere von den anderen Kindern, die halt geteilt haben, ja. Sie sind sehr betrübt, denn die anderen haben alle Süßigkeiten mit. Und was mir so auffällt, ist eben, dass das so, es hat so eine Selbstverständlichkeit gekriegt in unserer Gesellschaft. Oder da fällt es mir eben sehr speziell auf, dass Süßigkeiten zur ganz normalen, täglichen, regulären Ernährung dazugehören. Und das, ja, da ich eben die steigenden Zahlen auch bei den Kindern und den jungen Erwachsenen kenne, ja, finde ich das sehr, sehr besorgniserregend.
Andererseits sind Süßigkeiten natürlich, ich glaube, das kann man nicht wirklich verhindern, erstrebenswert für Kinder, ne?
Also das, ich sehe das auch als grundlegendes Problem in unserer Gesellschaft. Wir haben es schon geschafft, Deutschland in der Lebenserwartung in das letzte Drittel in Europa zu bringen, mit diesem Weg, den wir gerade gehen. Und die Kinder lernen, das ist bei allen Primaten so, die Kinder lernen in den ersten, also im Mutterleib sowieso und in den ersten beiden Lebensjahren lernen sie das Essen. Wir fangen mit der Ernährungserziehung dann erst irgendwann in der Schule oder im Kindergarten an und dann überlassen wir auch noch der Industriewerbung die Kinder, wobei wir ganz genau wissen, dass die Industriewerbung sogar gesund erzogene Kinder zum Fastfood-Konsum animieren. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr kritisch sehe. Dadurch rutschen die Zivilisationskrankheiten immer weiter in das Grundschulalter. Und das ist eine politische Frage. Das kriegen wir so auch als Ärzteschaft gar nicht geregelt. Wenn das in der Politik nicht verstanden wurde, dass hier schon ganz früh Kinder falsch geprägt werden. Es gibt eine Essprägung und wenn man dann auch noch in der Schule und überall es für normal hält, dass man Süßigkeiten am Vormittag isst, dann zementieren wir damit eine Krankheitskarriere. Wir wissen aber auch, dass dieses Fastfood auch Süßigkeiten, all das Ganze, die Psyche verändert. Wir können in Studien nachweisen, vermehrte Aggressivität, verminderte Aufmerksamkeit. Und es ist am Ende auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das heißt, die Eltern, die ihre Kinder auf den richtigen Weg gebracht haben, wie jetzt die Kollegin am Telefon, die werden dann auch Kinder haben, die einfach eine Schulnote besser sind und die auch ein bisschen länger leben und gesünder sind. Und das können wir so nicht lassen.
Also wir erleben offenbar auch an diesem Beispiel, dass Ernährung eine soziale Frage ist?
Aber unbedingt. Ja. Ernährung ist eine, deshalb bin ich habe diese vielen Schicksale in den letzten 30 Jahren in meiner Praxis gesehen. Menschen, ich habe Menschen sterben sehen an der falschen Ernährung. Ich kriege jetzt die Enkelkinder und die Urenkel in die Praxis und die haben die ganzen Erkrankungen 10, 20, 30 Jahre früher. Das betrifft den Diabetes, aber auch viele andere Zivilisationskrankheiten. Und das führt, da kann ich gar nicht anders als Ernährungsmediziner, wenn ich sehe, wo liegen die Ursachen. Ich möchte nicht immer nur reparieren, was wir ja auch bei den NDR-Ernährungsdocs machen, um zeigen, was man mit Ernährung machen kann. Wir müssen an die Ursachen ran. Und die Ursachen sind einfach schon mal, es fängt an mit der falschen Ernährung der Mutter. Die Mutter kann mit beeinflussen das ADHS-Risiko beispielsweise ihrer Kinder. Sie kann das gesamte Gesundheitsrisiko ihrer Kinder durchs Essen beeinflussen.
Sie meinen in der Schwangerschaft? Oder
in der Schwangerschaft sogar schon. Weil das Kind
weil spätestens lernt seit Geburt ist der Vater auch dran, würde ich mal
und
sagen.
Und genau, ja. An aller spätestens mit der Geburt, er sollte schon vorher
angefangen haben. Dass die Mütter haben. Wieder hier beschuldigt werden.
Nein, aber da ist sie ja noch im Mutterleib. Aber dann zählt natürlich das Vorbild auch der Eltern und die Kinder. Sobald die gucken können, sehen sie, was die Eltern essen und die lernen am Vorbild. Ja. Und wenn die Eltern falsch essen, übernimmt es das und ist geprägt für ein Leben lang.
Frau Falk, würden Sie sich denn wünschen, dass in der Schule zum Beispiel mehr Ernährungsunterricht oder Kochunterricht eingeführt wird?
Ja, das würde ich mir wünschen, aber vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass da ein Bewusstseinswechsel natürlich vor allen Dingen bei auch Erziehungspersonen, wie es Lehrer und Kindergärtner und Kindergärtnerinnen eben sind, ja, weil die ganz besonders wichtig sind für die Kinder, aber auch bei den Eltern eben, dass das überhaupt erstmal bewusst wird, was ist da überhaupt passiert, was hat sich da überhaupt in unserer Gesellschaft verändert, weil also als ich zur Schule ging, kann ich mich nicht erinnern, dass das so war. Und dass ihr
dass so viel Süßes gegessen wurde, meinen Sie? Oder? Dass so viel Süßes in der Schule gegessen wurde?
Ja, genau. Da war das, ich kann mich weder bei mir noch bei meinen Schulkameraden, da hatte vielleicht mal der eine oder andere was mit. Und wenn man Geburtstag hatte, ja, dann wurde was mitgebracht. Aber es war nicht die Normalität, dass alle jeden Tag eine Süßigkeit mit dabei haben.
Genau. Das ist, wir erleben, das stimme ich voll zu, wir erleben den Overkill in der Kindheit, und das bleibt nicht ohne Folgen. Wir sehen ja schon, dass sich bei den Kindern die Innenhäute der Adern verdicken bei so schlechter Ernährung, und das passiert eben schon im frühen Jugendalter. Und meine Forderung ist deshalb auch, wir brauchen tatsächlich eine Ernährungsberatung für Menschen, die Eltern werden wollen, auf der einen Seite, damit sie wissen, was sie ihren Kindern antun, wenn sie sich falsch ernähren. Und wir brauchen Diätassistentinnen und Ökotrophologinnen, also Ernährungswissenschaftler an den Schulen. Damit sind die Lehrer häufig auch überfordert, weil nämlich die Ernährungsmedizin in den letzten 10 Jahren so enorme Fortschritte gemacht hat. Das kann ich gar nicht erwarten, dass das ein Biologielehrer richtig vermittelt. Das muss tatsächlich anders werden, sehe ich ganz genauso. Sonst läuft eine riesen Lawine an Krankheitslast auf uns zu, die wir auch wirtschaftlich nicht mehr wuppen, von den Schicksalen mal abgesehen.
Barbara Falk im schönen Mannebach, im schönen Hunsrück. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße an Ihre 4 Kinder, die sicherlich alle schon, im Hintergrund haben wir sie kurz gehört vorhin, alle schon wach und unterwegs, oder?
Ja, alle schon wach und unterwegs hier, ja, genau. Vielen Dank Ihnen auch.
Viele Grüße, schönes Wochenende wünsche ich. Und wollen tatsächlich vielleicht den Moment nutzen, um darüber zu reden, ob vielleicht so etwas wie Bildungspolitik sich auch ändern muss. Wir haben es ja gerade gehört, dass in den Schulen sich einiges ändern könnte, sollte vielleicht auch, oder? Was Ernährungsbildung und auch Schulfach Kochen zum Beispiel angeht.
Ich wollte vorhin schon was dazu sagen. Es haben ja 2 unserer Hörer jetzt schon dazu was gesagt. Der Hans Hölzel ganz am Anfang, der sagte, ich habe seit 43 Jahren Diabetes, ich habe das in der Schule noch gelernt, wie man richtig kocht, und muss das jetzt meinen Kindern selber beibringen. Und die Frau Falk, die Ärztin mit ihren 4 Kindern, die auch sagen, kann ja nicht sein, dass alle Süßigkeiten mitbringen, bis auf meine 4. Ich kenne das auch so, ich komme aus einem sehr kleinen Dorf in Norddeutschland, 120 Einwohner, später in die Großstadt Schleswig gezogen, 20.000. Meine Eltern waren sehr Waldorf orientiert, also bei uns gab es immer schon sehr gesundes Essen, auch weil mein kleinerer Bruder Neurodermitis hatte. Da gab es also ganz andere Gründe, noch lange bevor ich Diabetes hatte. Und bei uns in der Schule, wir hatten Hauswirtschaften als Kurs. Und zwar, ich glaube sogar in der 5., 6. Klasse schon, richtig mit Kochen lernen, mit einer richtigen Hauswirtschafterin, die uns, da habe ich gelernt, wie man Spargel schält und wie lange Kartoffeln brauchen und so weiter. Das, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt oder nicht, aber das sollte es geben. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, ich bin jetzt lange aus der Schule raus mit 43, aber ich kriege das gerade bei meinen Brüdern mit, die haben jeweils 3 kleine Kinder und die machen das nicht, da gibt es das nicht in der Schule, das finde ich sehr, sehr schade.
Aber achten
ganz abgesehen davon, ganz abgesehen davon, dass das Kantinenessen, sag ich mal, das, was bei uns damals noch nur so ein kleiner Kiosk war, das ist auch nicht mehr hausgekocht, sondern da gibt es eben heute auch neben der Milchschnitte und der Schokolade und den Pommes.
Das ist eben die große Frage.
Ob man das den Kindern mitgeben muss, ist die Frage.
Ne? Ja, im Alltag ist natürlich tatsächlich aufs Essen zu achten manchmal nicht so einfach. Ne? Also gerade wenn man mit Kantinenessen konfrontiert ist oder viel unterwegs ist, auch viel mal so zum Mitnehmen. In einer sehr, sag ich mal, mobilen Gesellschaft, jetzt im Moment vielleicht nicht in Corona-Zeiten, aber sonst ist das schon schwierig, darauf achten zu können. Ne?
Das ist auch das, was ich hatte vorhin gesagt, integrierte Versorgung und was Herr Riedel sagte, das muss unbedingt ins Gesundheitsministerium, so Sachen wie Nutri-Score und Co. Es geht, glaube ich, darum, dass wir aufhören, bei Diabetes immer nur an Gesundheitspolitik zu denken, sondern das Ganze viel, viel weiter zu denken und eben ne, mit Schulen, mit Kindergärten darüber reden, aber auch mit großen Kantinen. Wir haben tolle offene Tage mit dem Gesundheitsministerium gemacht, mit deren eigener Kantine für deren Mitarbeiter. Es geht um Radwege in Städten. Das passiert jetzt auf einmal wegen Corona. Das hätte schon längst passieren müssen, weil je mehr Leute Fahrrad fahren, desto weniger Diabetes, desto weniger Übergewicht etc. Das ist eine gesamtpolitische, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der wir da sind. Und das betrifft eigentlich gar nicht nur Menschen mit Diabetes, sondern die Risikofaktoren für Diabetes sind fast die gleichen wie die für Krebs und für ganz, ganz viele andere chronische und tödliche Krankheiten auch. Und da wird es Zeit, dass wir umdenken. Sie hatten ja vorhin gefragt nach politischen Forderungen. Mhm. Das ist eine der Forderungen, die wir als Diabetes.de immer ganz groß schreiben, dass wir sagen, wir müssen da alle ran, gesamtheitliche Aufgabe der gesamten Bevölkerung und der Politik.
Ja, und falls Sie noch als Hörerin und als Hörer noch Forderungen oder Erwartungen haben oder auch Ihre ganz eigenen Erfahrungen schildern wollen, dann rufen Sie uns gerne an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Heute am Weltdiabetestag wollen wir darüber reden, wie man mit Diabetes umgehen kann im Alltag, wie man die Folgen abmildern kann, welche Therapien es gibt, welche Rolle auch die Gesundheitspolitik spielen sollte. Ernährungsfragen beschäftigen uns natürlich. Also, was können wir dagegen tun, gegen Diabetes? Wie können wir damit umgehen? Rufen Sie uns an, schildern Sie uns Ihre ganz eigenen Erfahrungen, auch vielleicht Ihre Erwartungen, zum Beispiel, wie gesagt, an die Gesundheits- oder auch an die Bildungspolitik in den Schulen, Ernährungsfragen, all das beschäftigt uns. Und geschrieben hat uns auch Lutz Werner aus Dresden: Die Zunahme von Diabetes ist eine Folge der Verzuckerung der Nahrung und der allermeisten Lebensmittel. Zucker befindet sich in Wurst, in Salaten, als Malz, in Brötchen, zahlreichen Getränken. Versucht ein Diabetiker, zuckerfreie Nahrung auch ohne Zucker identische Austauschstoffe zu bekommen, ist das sehr schwer. Ist natürlich, Matthias Riegel, Sie als Internist, Ernährungsmediziner, tatsächlich schwierig, auf Zucker zu verzichten auf der einen Seite, weil er ja tatsächlich auch immer ja eine gewisse positive Energie natürlich auch gibt. Und manchmal brauchen wir diese Energie. Aber viele greifen dann eben auf Zuckeraustauschstoffe. Sind die genauso gefährlich bei Diabetes?
Letztlich ist das Grundproblem, dass wir eine Inflation des süßen Geschmacks haben. Und diese Inflation, dass wir also überall verzuckerte, sehr süße Nahrungsmittel essen, führt dazu, dass das Geschmacksempfinden abgestumpft ist. Und das macht natürlich, dass wir insgesamt viel zu viel Zucker zu uns nehmen. Das heißt, wir müssten da mal einen Schnitt haben und wir müssten zusammen mit der Industrie vereinbaren, jedes Jahr gehen wir 1% runter, dann gewöhnt man sich daran. Wir können Ketchup herstellen mit 30% Zucker oder mit 10-15%. Das geht. Und dies auszutauschen jetzt gegen Süßstoffe oder Zuckeraustauschstoffe, das bringt nichts, weil es letztlich das Niveau relativ hoch lässt. Und es gibt zahlreiche Untersuchungen, die belegen ganz klar, wenn Sie diese Zuckeraustauschstoffe zusammen dann mit Kohlenhydraten essen, dann kommt es zu noch stärkeren Blutzuckeranstiegen. Das heißt, die Zuckeraustauschstoffe, die empfehlen wir in der Ernährungstherapie nicht mehr, sondern wir sagen, wenn du Zucker essen willst, dann nimm Zucker oder Honig. Und ansonsten versuch ihn zu sparen, wo es geht. Und es gibt ja nicht erst seit der israelischen Studie an Mäusen, die gezeigt hat, dass Süßstoffe sich auf unsere Darmflora so dermaßen negativ auswirken, dass manche Menschen davon sogar eher höhere Blutzuckerwerte kriegen. Das lässt uns einfach die Empfehlung nicht zu, Süßstoffe zu essen. Und wir müssen halt weg von diesem inflationären Gebrauch.
Ja, das ist wie gesagt heute der Tag der technischen Probleme. Aber wir haben es zumindest mitbekommen, was Matthias Riegel zu der Frage von Zuckerersatzstoffen gesagt hat. Und klar, wir sollten vielleicht auch einmal nochmal genauer die Unterschiede zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2 auch nochmal beschreiben. Das tun wir gleich nochmal, indem wir einfach Herrn Riegel nochmal anrufen. Es ist heute, so ist es eben beim Live-Radio. Da schaltet dann man auch manchmal einfach wieder aufs gute alte Telefon um. Ja. Herr Riegel, das wollte ich Sie unbedingt noch fragen, bevor uns hier die Internetleitung verlassen hatte. Sozusagen, wenn es um Ernährung geht, wenn man das unterscheidet bei Diabetes Typ 1 und Typ 2, also Typ 2, die erworbene Diabetes, gegen die man deutlich mehr tun kann als bei Diabetes Typ 1. Unterscheiden sich da auch die Ernährungsanforderungen?
Letztlich nicht, weil es gibt ja nur eine gesunde Ernährung und es gibt keine verschiedenen Ernährungen. Es gibt das, was artgerecht für den Menschen gesund ist. Jedes Tier hat seine artgerechte Ernährung, die haben wir natürlich auch. Und dabei kommt es jetzt in unserer Gesellschaft darauf an, dass der Input an Kohlenhydraten, die wir letztlich zum Verzuckern die wir zum Verbrennen brauchen, also als Energieträger, dass dieser Input an Kohlenhydraten in einem gesunden Verhältnis steht zum Verbrauch. Und wenn dieser Verbrauch nicht stimmt, wenn wir uns also zu wenig bewegen und zu viel Kohlenhydrate essen, dann kommt es zur Gewichtszunahme. Und das erleben wir auch bei Typ-1-Diabetikern, dass wenn dort zu viele Kohlenhydrate gegessen werden, zusammen mit dem Insulin, dann haben die Typ-1-Diabetiker auch eher Gewichtsprobleme. Und deshalb sollten auch Typ-1-Diabetiker eher weniger Kohlenhydrate essen und wenn sie Kohlenhydrate essen, dann eher im Zusammenhang mit einer gesunden Komposition. Und das ist einfach Gemüse. Das, was den Blutzuckerspiegel kaum oder wenig nach oben treibt, ist halt Eiweiß, besonders eben pflanzliches Eiweiß, im Gemüse ist gesund und eben Gemüse. Und wenn wir uns wirklich an die Regel halten, 500 Gramm Gemüse am Tag, die richtige Eiweißmenge, gesunde pflanzliche Öle, dann habe ich damit sozusagen schon im groben Grill zusammen in der groben Zusammenstellung schon mal dargestellt, was ist eine artgerechte Ernährung. Und die gilt für Typ 2 genauso wie Typ 1.
500 Gramm Gemüse, wie viel ist das? Machen Sie mal ein Beispiel.
Also wenn Sie jetzt 3 Karotten essen, 4 Tomaten, eine Paprika und dann noch eine kleine Portion Erbsen, dann haben Sie das. Das ist gar nicht so viel. Aber man sollte am Anfang einmal gucken, was wiegt denn das Gemüse? Und wir wissen, dass bis zu 500 Gramm Gemüse einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit hat. Danach steigt dieser Effekt nicht mehr. Aber bis 500 Gramm ist das nachweisbar. Und der Grund ist einfach, dass Gemüse viele Ballaststoffe enthält, die wirken antidiabetisch und es gibt auch viele sekundäre Pflanzenstoffe, die auch im Sinne gegen den Diabetes wirken. Und ganz wichtig, Gemüse erhöht unseren Blutzucker kaum. Also das ist das ideale Nahrungsmittel.
Am Telefon ist Waltraud Kluge aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Hallo?
Ja, Frau Kluge, wir hören Sie.
Ach ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, meine Frage war die, wenn ich früh ein Weltmeisterbrötchen oder überhaupt Körnerbrötchen 1 esse, ist das auch noch zu viel Kohlenhydrate?
Herr Riegel, ich glaube, die Frage geht an Sie.
Nein. Also das kommt jetzt ganz drauf an. Man muss es ja über den ganzen Tag sehen. Wenn Sie mit so einem Körnerbrötchen, ich hoffe, es ist dann also eher in Richtung Vollkorn, starten, kommt es natürlich auch noch drauf an, was tun Sie drauf. Machen Sie Marmelade drauf, dann sieht es schon wieder schlechter aus. Oder Honig. Und wenn Sie da aber Käse drauf tun, ist das alles in Ordnung. Kann der Käse ruhig ein bisschen dicker sein, weil der Käse erhöht den Blutzucker kaum. Und keine Angst eben vom Fett. Es kommt jetzt darauf an, wie ich den Rest des Tages gestalte. Habe ich da eine große Portion Kartoffeln, Reis und Nudeln dabei und abends auch nochmal, dann können das, wenn man nicht sportlich aktiv ist, können das schnell zu viele Kohlenhydrate sein. Es kommt also auf die Gesamtkomposition an. Es gibt nichts Verbotenes. Man kann den Tag auch mit einem Körnerbrötchen starten. Mein Tipp, einmal gucken, was macht das mit dem Blutzucker? Steigt der sehr stark an? Dann ist es vielleicht nicht ganz so ein günstiges Lebensmittel für mich, aber bleibt der relativ konstant, weil ich auch viel Fett dazu esse, und auch Eiweiß, dann ist das auch wiederum in Ordnung.
Waltraud Kluge in Berlin, ich hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet. Und,
Dankeschön.
Ja, und wünsche noch einen schönen Tag und morgen ein schönes Frühstück mit dem nächsten
Vielen Dank.
Vollkommen deutsch.
Sie gesund.
Ja, Sie auch unbedingt. Und am Telefon ist Angelika Stolz aus Brandenburg, aus der Stadt Brandenburg, vermute ich.
Ich muss mal Schluss machen. Ich rufe dich wieder an.
Ja, ja, hallo, jetzt, hallo. Ja, wunderbar. Da sind Sie hier live im Radio. Schönen guten Morgen.
Ja,
Sie rufen aus Brandenburg der Stadt an?
Berlin, ja.
Wunderbar. Wir sind ganz ohr.
Ja, ich wollte sagen, wobei in der letzten halben Stunde sozusagen mein Thema, ich sag mal, sehr gut behandelt wurde. Ich war nämlich früher Vollwertköchin für Kinder. Das ist vom Senat von Berlin so ein Programm gewesen. Und da haben wir dann, konnten wir dann in Kinderläden, waren das meistens, also keine großen Kindergärten, sondern kleinere Kinderläden kochen. So ganz so gut wurde das, glaube ich, von den Eltern und Erziehern zum Teil nicht angenommen. Nach 3 Jahren war da irgendwie Schluss. Es wurde auch nicht mehr gefördert. Ich habe festgestellt, also dass, sagen wir mal, Eltern, die es privat zahlen müssen oder Kindergärten oder, keine Ahnung, Kirche, soziale Einrichtungen, also in meinem Falle jedenfalls sehr wenig in den letzten 20 Jahren da so in gesunde Ernährung investiert haben. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage an den Arzt, der da auch diese...
Matthias Riegel.
Ja, genau. Mhm. Also wir haben damals gelernt, wenn man zum Beispiel das Mehl, woraus man Kuchen oder Pizza oder Quiche oder was auch immer macht, also einerseits frisch mahlt, also 100% ist, und dann vielleicht noch für Kinder halbe 500er Mehl dazu nimmt. Also, dass das schon mal sehr gut ist, weil dann, darum geht es ja, glaube ich, eigentlich, die Organe, also in dem Falle die Bauchspeicheldrüse und die Leber, dann auch noch selber was zu tun haben beim Verdauen, während bei Traubenzucker und anderen Sachen, da ist alles schon dreimal vorverdaut. Und das macht die Dinge sozusagen auch so schlecht.
Also ich höre aus Ihren Worten so ein Plädoyer für Vollkornmehl statt für Weißmehl, richtig?
Naja, aber halbe. Für Kinder müssen es halbe. Und schmecken muss es und regional und so gesund wie möglich und so weiter. Aber ich wollte jetzt wissen, ob er das aus wissenschaftlicher Sicht eben auch so sieht, dass die Verwendung von Vollkornprodukten in Anführungsstrichen deshalb besser ist, weil dann die Organe selber mehr zu tun haben und dann kräftiger werden und so zum Beispiel auch Diabetes vorgesorgt
wird. Herr Riedel, Sie sind wieder gefragt.
Genau, also Vollkornprodukte wirken zweierlei. Einmal ist der Blutzuckeranstieg nach dem Essen nicht so stark und dieses starke Anfluten von Blutzucker, das ist das, was bei empfindlichen Menschen eben Typ-2-Diabetes mit auslöst. Aber letztlich altert auch jeder Organismus, selbst wenn man keinen Typ-2-Diabetes hat, durch stark hohe Blutzuckerwerte nach dem Essen, die ansteigen, selbst wenn man noch keinen Diabetes hat, die altert schneller. Und der zweite Grund ist einfach, Vollkornprodukte enthalten Ballaststoffe und Ballaststoffe wirken für eine gesunde Darmflora. Die sind Futter für die gesunden Darmbakterien. Die spielen auch bei der Verdauung, beim Immunsystem auch eine wichtige Rolle. Und wir wissen, dass Ballaststoffe, also ein hoher Konsum von Ballaststoffen mit einem geringeren Diabetes Typ 2 Risiko assoziiert ist. Und jetzt kommt noch die schreckliche Zahl dazu, 90% der Bevölkerung erreicht das Ballaststoffminimum nicht. Und das ist wahrscheinlich, wenn man das mal so auf einen Nenner bringen will, da muss man sagen, Deutschland leidet an Ballaststoffmangel und der führt dann dazu, dass wir an zahlreichen Zivilisationskrankheiten leiden.
Angelika Stolz in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg an der Havel. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, bitte
und
gerne.
Wünsche schönes Wochenende. Und ich sehe schon gerade, wir sind schon auch viel beim Thema Ernährung bei Kindern und Jugendlichen, auch bei der Frage, in welcher Rolle da Schulen und Kindergärten spielen. Am Telefon ist Sarah Potratz aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Ja,
Sie sind selber Lehrerin, haben meine Kollegen hier berichtet.
Ja, ganz genau.
Wie wird bei Ihnen gegessen in der Schule?
Ja, das Problem ist, bei uns in der Schule, in den Mensen, wird häufig, nicht immer, aber häufig eher ungesundes Essen serviert, auch in den Pausen, dann so Geschichten wie Donuts und so, wo man genau weiß, dass es ja sehr kohlenhydratreich und zuckerreich ist. Und mir geht es einfach darum, dass in der Theorie, also im Unterricht, wird die gesunde Ernährung den Schülern natürlich beigebracht und in der Theorie wissen die auch Bescheid. Das Problem ist halt die praktische Umsetzung, also gerade dann auch in der Schule, dass durch finanzielle oder organisatorische Probleme es halt schwierig ist, frisch und gesund zu kochen. Und meine Meinung ist einfach, dass diese gesunde Ernährung, die muss gelebt werden, weil auf lange Sicht, denke ich, ist es finanziell wahrscheinlich teurer, wenn man es nicht macht in der Schule. als wenn man jetzt sagt, okay, wir gucken, dass wir das strukturell grundsätzlich ändern, um dann das ja auch vorzuleben.
Richtig, stimme ich Ihnen voll zu. Ich sage es nochmal etwas krasser. Wir werden das vom Gesundheitswesen finanziell nicht überleben, wenn es so weitergeht. Und genau. Nochmal zum Punkt der Schule. Wir haben mit Studien sehr gut belegt, dass wenn ich einem Kind sage, ist das, weil es gesund ist, dann verringert sich die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass es das ist. Das heißt, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, die Essprägung findet in den ersten beiden Lebensjahren inklusive des Mutterleibes, des Mut statt. Und wenn ich dann später in der Schule anfange, nochmal über gesund und nicht gesund zu reden, komme ich viel zu spät. Das heißt, das ist nett und gut, müssen wir auch machen, klar, aber das muss man psychologisch sehr geschickt machen, sonst bewirkt man das Gegenteil.
Es muss auch erstrebenswert sein, es muss auch attraktiv sein, es muss auch ein bisschen sexy sein, oder? Wenn man als Kind, als Jugendlicher hört, das ist gesund, ist das bitte, wie Sie es gerade schon gesagt haben, dann glaube ich, das ist auch ein normaler Impuls bei Kindern und Jugendlichen, das innerlich abzulehnen, oder?
So ist das, genau.
Also generell ist es ja so, dass man nicht sagt, so, das ist jetzt gesund, das ist ungesund.
Das musst du jetzt essen.
Man untersucht natürlich die Hintergründe, warum ist etwas ungesund oder warum ist etwas gesund für den Körper, dass man das halt auch versteht und dann selber seine Entscheidung treffen kann, ob man das jetzt essen möchte oder nicht. Aber wenn in der Schule eben ein Angebot da ist von ungesunden Nahrungsmitteln, das ist einfach unlogisch, irgendwie kontraproduktiv.
Richtig, genau. Das ist das Problem. Wir haben ein Wissensproblem in der Gesellschaft. Weder die Politik noch den Krankenkassen und auch vielen Ärzten ist noch nicht ganz klar, dass da akuter Handlungsbedarf besteht. Und Sie sagen das völlig richtig. Das ist eigentlich ein No-Go. Ich war neulich auch in Leipzig in einem Kindergarten. Dort hat man gesagt, dort gibt's Gemüse. Das einzige Gemüse, was ich gesehen habe, und das hielten sie für Gemüse, waren irgendwelche süßen Weintrauben und Bananen. Es gab in diesem Kindergarten nicht ein Stück Gemüse den ganzen Tag. Und das ist schlimm. Also es gibt, wir befinden uns, was das Ernährungswissen angeht, in der Gesellschaft quasi in einem mittelalterlichen Zustand, den wir dringend ändern müssen.
Herr Bastian Haug, berichten Ihnen das auch Menschen in Ihrer Online-Community mit Diabetikerinnen und Diabetikern? Genau diese Problematik, einfach eine Aufklärungsfrage auch oft?
Ja, natürlich. Und ich muss da direkt nochmal drauf reinspringen, was die Frau Potritz gerade gesagt hat zum Thema, die Umsetzung in der Schule ist so schwierig. Und natürlich geht es auch um Wissen und Co. Es gibt da ein ganz, ganz tolles Projekt gerade. Das ist live gegangen. Das unterstützen wir auch von der Deutschen Diabeteshilfe. Das heißt Diabetes in der Schule. Schauen Sie sich das unbedingt mal an. Das war jetzt gerade auch unser größtes Spendenprojekt auf der Charity-Gala von der Deutschen Diabeteshilfe. Die ist zwar dieses Jahr Corona-bedingt leider auch quasi ausgefallen, fand nur virtuell statt. Aber dort gibt es ein Video zu diesem Projekt. Und da geht es genau um das, was Sie sagen, dass man nicht nur... Also dass man mit den Lehrern, mit den Erziehern darüber spricht, mit den Schulen, dass man versucht, den Schulen dabei zu helfen, überhaupt erstmal das Angebot zu schaffen. Denn wenn die ungesunden, sag ich mal, Lebensmittel, Schokoladen, Milchschnitte und Co. erstmal in der Kantine liegen, dann greifen die Kinder halt auch zu. Das heißt, man muss viel früher anfangen. Man muss mit den Lehrern sprechen, man muss mit den Zulieferern zur Kantine sprechen. Man muss dafür sorgen, dass wenn das Kind morgens in die Schule kommt und dann Hunger bekommt und in die Kantine geht, dass da das Angebot natürlich schon da ist, dass das entsprechend präsentiert ist, dass das schmeckt, dass das gut aussieht und dass vielleicht die Milchschnitte irgendwann gar nicht mehr daneben liegt und die Cola erst recht nicht da steht. Und da arbeiten wir dran. Diabetes in der Schule heißt das Projekt. Finden Sie auf den Webseiten der Deutschen Diabeteshilfe oder auf weltdiabetestag.de, da ist es auch als Spendenprojekt vorgestellt.
Ja, genau. Weil das Ding ist halt auch das, dass die ungesunden Nahrungsmittel sind natürlich für die Schüler attraktiver. Und wenn dann ein Salat steht und ein Donut, ich meine, dann greifen die Schüler eher zu einem Donut als zu einem Salat. Also es ist schon, gesunde Nahrung ist schon
das
vorhanden.
Gehirn scheint es offenbar zu belohnen. Ne? Das ist ja etwas, also ich meine, wir haben also eine rationale, wir haben sozusagen natürlich, wir reden jetzt über das, was ideal ist, was sicherlich auch rational sehr gut begründbar ist und auch richtig ist. Aber wir haben eben auch diesen irrationalen Teil in uns, den inneren Schweinehund, den wir ja, glaube ich, nicht nur seit unserer Kindheit kennen, sondern auch als Erwachsene auch. Man steht vor einem wunderbaren Stück Kuchen oder man sieht eine wunderbare Schokolade und man trinkt vielleicht manchmal irgendwie Alkohol oder ein Glas zu viel. Das gehört ja auch zum Menschsein dazu. Ich frage mich gerade, wie man damit umgehen kann, Matthias Riedl. Also ich meine, das hatten wir ja schon zu Beginn der Sendung so ein bisschen, dieser Widerspruch, ne, zwischen dem, was wir rational wissen und dem, wie wir irrational auch manchmal entscheiden.
Das ist völlig richtig und man soll ja nicht päpstlicher sein als der Papst, aber es geht einfach darum, den Kindern früh den Umgang mit Genussmitteln zu vermitteln. Das heißt, es gibt Süßigkeiten, natürlich gibt es Süßigkeiten, aber die Eltern müssen die Menge definieren, den Zeitpunkt. Und die gibt es also nicht in der Woche und dann gibt es, wenn, auch nur eine kleine Menge. Das lernen die Kinder, bloß das muss früh beigebracht werden. Diese Prägung, die ist halt irgendwann abgeschlossen. Und ich kriege auch hilfesuchende Mails von Müttern, die schicken mir eine Mail und sagen, also meine Tochter ist 13 und die isst nur Fischstäbchen, Ketchup, Nudeln und Toastbrot. Hilfe, was soll ich tun? Und da muss man einfach sagen...
Aber wie weit kann man Vorbild sein? Wie weit kann man als Eltern zum Beispiel oder als Lehrer oder als Schule Vorbild sein? Es gibt ja auch noch andere Einflüsse, ne? Die Peer Group, ja, in der man sich bewegt. Genau. Und das wird ja, umso älter ein Kind wird, immer wichtiger, ne?
Ich bin da sehr pessimistisch, weil wir haben eine Studie vor wenigen Monaten gesehen, in der nachgewiesen wurde, dass Kinder, die wirklich ganz gesund aufgezogen wurden, mit richtig artgerechter Ernährung und andere Kinder, die eben früh schon Junkfood bekommen haben, die wurden verglichen. Und dann konnte man den Einfluss der Werbung gemessen und hat festgestellt, dass man den Einfluss der Eltern und auch diese gesunde Prägung mit Werbung nahezu auslöschen kann. Und das ist der Punkt. Wir können uns so viel Mühe geben in der Schule und können tolles Essen servieren. Das sollten wir auch tun. Aber solange es Werbung richtet an Kinder gibt und so Produkte wie die Kinder und dann mit einer Süßigkeit dabei, da sind wir auf verlorenem Posten. Wir müssen von der Gesetzgebung daran. Und das ist ein politisches Thema. So schön auch Einzelaktionen sind, aber das Ganze ist längst ein politisches Problem.
Sarah, würde ich gerne auch noch mal in aller Kürze bitte.
Ja, ganz kurz, weil das muss ich auch nochmal sagen. Wir dürfen nicht immer nur den Einzelnen dafür verantwortlich machen, wie schwierig das alles ist. Ne? Mit Dr. Riedl, Sie sagten 500 Gramm Gemüse, wer läuft dann mit einer Waage rum? Und Diät machen, wenn Sie da mit den meisten Leuten kommen, dann laufen die schon weg. Man muss es irgendwie auch im Kontext sehen. Und nochmal, das Politische, was Sie gerade gesagt hatten, als Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe, fordern wir ja genau solche Sachen. Eine Zuckersteuer war zum Beispiel im Gespräch, ist abgelehnt worden. Werbeverbot für gewisse an Kinder gerichtete Süßigkeiten und Co. ist schwierig durchzusetzen. Aber genauso sehe ich das auch. Wir dürfen nicht den Einzelnen nur immer alleine in die Verantwortung nehmen, sondern wirklich als Gesellschaft und in der Politik daran arbeiten.
Sarah Portratz in Stuttgart, Lehrerin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne. Ja? Okay, also dann
schönes Wochenende. Natürlich fragt man sich auch, wenn man über Diabetes spricht, jetzt in Corona-Zeiten, welche Auswirkungen eigentlich diese Corona-Pandemie auf die vielen Menschen, die Patienten, die Diabetikerinnen, Diabetiker in diesem Lande hat, wie gesagt, 7-8 Millionen Menschen sind davon betroffen. Wir haben jetzt diese Zahl immer so, ich habe 8 Millionen, Herr Haug, was ist eigentlich die richtige Zahl? Wir haben jetzt beide Zahlen so gehört heute Vormittag. Wie viele sind wirklich betroffen?
Ja, so ganz genau weiß man das in Deutschland tatsächlich nicht, denn es gibt in Deutschland, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wir haben keine Diabetesstrategie, keinen Diabetesplan in dem Sinne, wir haben auch kein klares Diabetesregister. Das heißt, so ganz genau weiß das in Deutschland niemand. Mhm. Die verschiedenen Hochrechnungen, die es gibt, liegen irgendwo zwischen 7 und 8 Millionen. Viele sprechen auch von bis zu 10 Millionen, das ist auch nicht verkehrt.
Also eine Dunkelziffer, wenn man so will.
Es gibt eine Dunkelziffer von mindestens 2 Millionen Menschen in Deutschland, die Diabetes oder Prädiabetes, also eine Frühform von sich gerade entwickelndem Diabetes haben und die wissen es gar nicht. Das ist schrecklich, weil das sind genau die Menschen, die, wenn sie jetzt nur ein kleines bisschen umstellen würden, also ein kleines bisschen auf das hören würden, was zum Beispiel der Dr. Riedl sagt, ein bisschen sich mehr bewegen, ein bisschen gesünder essen, dann würden die nie wirklich Diabetes kriegen. Aber das muss man natürlich wissen.
Ja, na, vor allem das ist ganz, die Frage ganz ist, was sind tatsächlich denn die Symptome? Wenn man das gar nicht merkt, dann weiß man es ja auch nicht.
Genau, Typ-2-Diabetes hat am Anfang eben keine Symptome. Ich sage immer, Diabetes tut nicht weh. Das war auch der Slogan dieser großen Kampagne Unerkannt unterwegs. Eine Screening-Kampagne zum Thema Dunkelziffer und Co., die jetzt heute auch wieder neu aufgelegt wird. Auf der Webseite weltdiabetestag.de kann man den Diabetes-Risikotest machen. Der richtet sich an Menschen, die denken, Diabetes habe ich nicht, betrifft sich nicht. Und da muss man 10 einfache Fragen beantworten. Da geht es noch nicht um Symptome, sondern da gibt man eben ein, zum Beispiel, wie man sich ernährt, wie groß man davon ist, Talienumfang etc., der ist aber sehr genau entwickelt von der Helmholtz-Stiftung, vom DZD und vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung. Und der gibt einem schon mal eine gute Einschätzung. Die ersten Symptome, die merkt man bei Typ-2-Diabetes ja erst sehr viel später, wenn es eigentlich schon zu spät ist, denn dann hat man bereits Diabetes.
Das Welche ist
dann
das?
Eben... Zum Beispiel, dass man ein Kribbeln verspürt, dass man merkt, dass man nicht mehr so gut gucken kann, dass der Blutzuckerspiegel dauerhaft zu hoch ist, merkt man erst, wenn er wirklich sehr viel zu hoch ist, dass man oft auf Toilette gehen muss, dass man viel trinkt. Aber die meisten Fälle werden eher zufällig entdeckt beim Hausarzt, weil mal Blut abgenommen wird wegen was ganz anderem. Und dann stellt er fest, oh, der Blutzucker ist aber deutlich zu hoch. Und man kann viel machen, um das rechtzeitig zu erkennen, zum Beispiel mit dieser Unerkannt-Unterwegs-Kampagne und mit diesem Diabetes-Risikotest.
Und es gibt ja auch viele Gefahren, ne? Wenn man das nicht erkennt, dass tatsächlich dann also ganz ernsthafte körperliche Folgen da auch daraus entstehen können. Also bis hin zu Amputationen
Amputationen, von Gliedmaßen, Blindheit, Entblindung, Nierenschäden.
Ja. Hm.
Ja, genau.
Schlaganfälle
also
auch.
Keine, ja. Der durchschnittliche Mensch mit Diabetes wird 5 bis 10 Jahre zu spät diagnostiziert. Und das ist das, was eigentlich gerade in einem Land wie unserem, ich stolper über diese Zahl immer wieder und denke mir, das darf nicht sein. 2 Millionen Menschen, die nicht wissen, dass sie Hochrisikomensch sozusagen sind oder schon einen Prädiabetes haben, denen können wir viel besser helfen als jemand, der schon im Stadium ist, wo schon erste Folgeschäden eingetreten sind oder wo irgendwann tatsächlich nur noch Insulin hilft. In
ist denn da genug Bewusstsein bei den Ärzten, Matthias Riedel, dass man da auch standardmäßig untersucht?
Nein, leider nicht. Also ich erlebe immer wieder, dass Patienten, bei denen in der Vorgeschichte jedes Jahr der Blutzuckerspiegel immer mehr angestiegen ist vom Arzt, auch wenn sie noch ein bisschen unter dem Limit bleiben von 126 nüchtern Blutzucker morgens, dann wird gesagt, du hast keinen Diabetes, das ist noch normal. Aber wenn ich 90 habe, dann 100, dann 110,
was bedeuten
dann 115
diese
Blutzuckerwert am Morgen. Und wenn der Blutzuckerwert über die Jahre langsam ansteigt und ich auch noch erfahre, dass die Eltern Diabetes haben, dann frage ich mich, worauf wird gewartet, wenn der Bauch auch ein bisschen dick ist und vielleicht sogar die Blutfette auch erhöht sind. Das gehört häufig dazu. Und da wird viel zu spät reagiert. Da wird gewartet, erst bis die Werte drastisch erhöht sind. Und wir wissen eben, dass wir, das hat Herr Haug völlig recht, dass wir Heilungschancen haben in diesem Bereich, die gehen auf 90%. Aber wir haben auch später noch die Möglichkeit, den Diabetes zu heilen. Und das wird zu wenig genutzt. Es gibt in unserer deutschen Diabetologie und der deutschen Medizin noch zu sehr den Reflex, ich warte erstmal, bis die Blutzuckerwerte hoch genug sind, um Tabletten zu geben. Sicher gibt es dann auch Schulungen. Aber diese Schulungen sind darauf ausgerichtet, dass man mit dem Diabetes umgeht und weniger ihn ernährungstherapeutisch wieder zu beseitigen.
Aber habe ich gerade Heilung gehört?
Also da muss ich einmal, Entschuldigung, ja, darf, nee, ich da rein, darf ich da reingrätschen? Muss ich Ihnen widersprechen, ja. Das ist falsch. Man kann Diabetes nicht heilen, man kann gut damit umgehen. Es gibt verschiedene Therapien, man kann auch unabhängig von Medikamenten nur mit Ernährung und Bewegung ganz, ganz viel erreichen. Aber die Aussage, man kann Diabetes Typ 2 heilen, ist schlichtweg falsch. Das ist nicht richtig. Man kann den nie wieder ganz zurückdrehen.
Ja, doch, das galt bis vor wenigen Jahren und es gab auch sehr viel kontroverse Diskussionen auf den Kongressen, die habe ich auch alle miterlebt und es ging auch sehr hoch her, das verstehe ich auch. Wir haben ja Jahrzehnte gesagt, Diabetes Typ 2 ist eine chronische Erkrankung und die geht nie wieder weg, das frustriert natürlich auch viele Menschen. Wir machen bloß das seit 20 Jahren, dass wir Remissionstherapien machen. Und es ist mit Studien gut belegt, dass wenn ich die Ernährung umstelle, kommt es zur Erholung der Bauchspeicheldrüse. Und wenn Sie 5 Jahre lang danach, nach dieser oder mit dieser veränderten und verbesserten Lebensweise, der verbesserten Ernährungsgewohnheiten, wenn Sie dann normale Blutzuckerwerte haben, gilt das als Vollremission. Und das ist im englischen Sprachgebrauch dann eben die Heilung. Und wir müssen den Typ-2-Diabetes als eine behandelbare, ursächlich behandelbare Erkrankung betrachten, bei der es langjährige Remissionen gibt. Und wenn Sie 20, 30 Jahre Remissionen haben, dann wird jeder Patient das auch als Heilung empfinden.
Was verstehen Sie unter Remission? Vielleicht können Sie es nochmal genauer erklären.
Remission heißt eine Zurückbildung der erhöhten Blutzuckerwerte. Und das ist möglich.
Es aber nicht ohne Dauerbehandlung Remission. Dennoch. Also man wird nicht komplett.
Nein, sogar ohne Dauerbehandlung, genau. Also wenn Sie ist der Einsatz von Gewichtsreduktion und antidiabetischen Lebensmitteln kann dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel sich völlig normalisiert und nicht mehr zu unterscheiden ist von dem eines Nicht-Diabetikers.
Aber eben nur nach Umstellung, nur nach einer Ernährungsumstellung.
Genau, nur mit einer intensiven Ernährungstherapie.
Das Leben einfach so weiterführen geht natürlich nicht.
Ja. Ja, ich verstehe, also das ist immer noch.
Das ist eine akademische Debatte vielleicht, aber Remission ist nicht.
Nein, das ist keine. Genau. Ich weiß, dieses Versuch verursacht halt ein Gefühl, dass wir haben bisher das immer anders gesagt. Aber es ist so, wir haben Remissionsraten also Heilungsraten für bis 86% in einigen Studien, abhängig natürlich auch von der erreichten Gewichtsreduktion. Und diese muss dann über mehrere Jahre gehalten werden. Und viele Patienten schreiben mir, dass sie es schaffen mit unserer Ernährungstherapie. Ich empfehle da vielleicht auch einmal einen Blick in die Mediathek vom NDR, die NDR Ernährungsdocs. Wir haben dort viele Patienten in die Remission gebracht. Wir beobachten die natürlich auch nach. Und die sind nach Jahren immer noch in der Remission, in der Vollremission. Das heißt, auf Deutsch übersetzen wir diese Vollremission als Heilung. Und wenn man irgendwann.
Dann ist das ein Übersetzungsfehler aus meiner Perspektive?
Ich schlage vor, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Das ist eine sehr interessante Debatte, die Sie ja sicherlich auch, Bastian Horkot, beim Weltdiabetestag noch weiter.
Vielleicht noch ein Wort dazu. Muss ich nochmal sagen, das ist das Problem, dass die Diabetologie dieses Thema verschlafen hat und die Ernährungsmedizin macht, nämlich die Anti-Heilungstherapie. Und die wird in der Diabetologie noch nicht so gemacht. Wir haben in den Diabetes-Schwerpunktpraxen zu wenig Ernährungsmediziner, die in der Lage sind, solche Ernährungstherapien zu machen. Das ist das Problem. Wir haben in unseren Praxen immer noch zu viel Konzentration auf die Therapie mit Medikamenten und mit Insulin. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch ein großes Zentrum in Hamburg, wo wir Diabetiker auch mit Insulin behandeln, auch wenn es sein muss. Und wir verdienen, das sage ich mal ganz offen, wir verdienen an den insulinbehandelten Diabetikern besser als an denen wir das Insulin wieder wegnehmen. Und da gibt es auch ökonomische Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Die Krankenkasse kriegt aus dem Risikostrukturausgleich 250 Euro zurück sozusagen für einen insulinbehandelten Diabetiker. Wer kein Insulin hat, dafür kriegen sie es nicht. Das sind natürlich auch Impulse aus unserem Gesundheitssystem, die nicht günstig sind.
Am Telefon ist Thorsten Hecker aus Berlin. Schönen guten Morgen oder guten Tag, je nachdem.
Guten Morgen.
Ja. Hallo. Wir sind ganz Ohr. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie selbst Diabetes?
Ich bin Diabetiker Typ 1. Ich habe das mit 47 Jahren erworben und wurde da auch ausgiebig getestet, weil zuerst Typ 2 im Raum stand. Ich mache regelmäßig Sport, Bewegung mangelt es mir nicht. Ich habe auch kein Auto. Und nichtsdestotrotz habe ich dann weiterhin Gewicht zugenommen. Ja, Ernährung habe ich viel gut gemacht, mache natürlich trotzdem noch weiter Fehler. Meine Frage an Herrn Riedel ist, ich bin sehr erfolgreich mit dem Intervallfasten. Das heißt, ich schaffe es, einen Tag normal zu essen oder dann auch eben Kuchen oder was mir eben so einfällt. Und dann höre ich einen Tag komplett auf zu essen, auch die Nacht, dass ich quasi eine 36-stündige Pause habe. Damit habe ich natürlich den Langzeitwert gut im Griff. Und das Gewicht habe ich auch gut im Griff. An meinen Nulltagen, da korrigiere ich meinen Blutzuckerwert morgens einmal, weil ich zu hoch rauskomme und meistens tagsüber, wenn er ansteigt. Und dann ist gut. Jetzt höre ich von ganz vielen Seiten, und das ist meine Frage, dass das nicht gesund ist auf Dauer. Und mir geht's gut. Ich kann Sport machen, ich fahre viel Fahrrad, gehe joggen, also ich bleibe leistungsfähig. Aber meine Frage ist das gesund oder ist da eine Gefahr versteckt, die ich nicht sehe?
Herr Riedel.
Sie meinen jetzt das Intervallfasten, ob das für Sie gesund ist oder nicht?
Ja. Als Diabetiker.
Ja, nie. Sie sind ja mit einer intensivierten Insulinbehandlung betreut, ne? Als Typ 1 Diabetiker, ist ja klar. Nein, Pausen zwischen den Mahlzeiten sind für uns gesund. Sie sind ein Element der artgerechten Ernährung. Das heißt, wir sollten auch für die Gewichtserhaltung, auch für die Stabilität des Blutzuckers ein 2-3 Mahlzeiten-Prinzip einhalten und wenn es geht, auch Intervallfasten. Das ist gesund und ist potenziell lebensverlängernd, vermindert die entzündliche Aktivität im Körper Und kann ich für Diabetiker nur anraten, wenn man mit seinem Insulinregime gut umgehen kann und darunter keine Unterzuckerung kriegt. Und das wäre das einzige Risiko sozusagen, das man zu beachten hat für Typ-2-Diabetiker. Die Tabletten nehmen, die stark unterzuckernd wirken, muss man das allerdings erst mit dem Diabetologen besprechen. Wenn Sie damit gute Erfahrungen machen, machen Sie das weiter.
Thorsten Hecker in Berlin, ich hoffe, es hat Ihnen geholfen.
Super,
ja?
Vielen Dank.
Ja, so fühlt sich das Wochenende aber gleich viel besser an. Und ja, Sie schwingen sich vermutlich gleich vor Freude aufs Rad, oder wie?
Naja, genau. Zuerst noch das Haushalt ein bisschen, aber heute Nachmittag bin ich wieder unterwegs.
Dankeschön für den Anruf und viele Grüße. Danke.
Ja, danke.
Heute an unserem, habe ich schon gesagt, am Weltdiabetestag, ist nicht unser Tag, aber es ist der Weltdiabetestag, der viele, ja, bis zu 8 Millionen Betroffene in Deutschland zum Thema macht, natürlich, was wir auch hier heute Vormittag zum Thema machen. 0800 2254 2254, der Umgang mit Diabetes. Schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de, und das hat auch Petra Blum gesagt. Guten Morgen und vielen herzlichen Dank für Ihre interessante Sendung. Ja, sehr gerne. Ich möchte die Mission von Herrn Riedel, Matthias Riedel, dem Ernährungsmediziner, der auch bei uns ist, unterstützen und mich für seine anschauliche Öffentlichkeitsarbeit bedanken. Aus meiner Sicht fehlt der Willen in der Politik, an der bedrohlichen Verzuckerung der Gesellschaft etwas zu ändern. Im Gegenteil, es wird billigend in Kauf genommen, dass die Bürger systematisch und legal vergiftet werden, schreibt Petra Blum. Die Macht der Ernährungsindustrie ist in Deutschland scheinbar nicht zu brechen. Ohne die Gefahr von Corona kleinreden zu wollen, wie groß ist hierzu im Vergleich die Bedrohung durch Zucker? Aber da haben wir das Stichwort Corona noch einmal aufgegriffen. Ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Also in diesen Pandemiezeiten, was bedeutet das eigentlich für Diabetiker, Bastian Hock?
Ja, die IDF, also die International Diabetes Federation, hat gerade in ganz Europa eine riesige Umfrage dazu gemacht, und die wird am 17. November im Europaparlament präsentiert. Wir dürfen heute um 17 Uhr in unserem Doc Day ein paar erste Daten für Deutschland präsentieren. Das wesentliche Risiko, sag ich mal, für Menschen mit Diabetes ist nicht, dass sie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Corona zu bekommen. Das ist leider oft falsch verstanden worden. Es ist nur in Anführungszeichen so, dass wenn man Diabetes hat, gerade wenn man älter ist und Diabetes hat und dann vielleicht auch noch ein bisschen Übergewicht hat, dann ist das Risiko, dass ein Corona-Verlauf etwas schwerer verläuft, das ist höher. Aber das Risiko, Corona zu bekommen, ist für jeden Menschen gleich, ob nun mit Diabetes oder ohne.
Das heißt, Diabetiker sind aber schon
Diabetiker. Sie sind Risikopatienten, wenn sie es haben. Genau. Ja, wenn man als Diabetiker Corona bekommt, dann ist das Risiko höher, dass es schlimm wird, sag ich mal, als dass es nur in Anführungszeichen wie eine schlimme Grippe sich anfühlt.
Das heißt, man sollte die Kontakte noch stärker reduzieren als eh schon vorgesehen.
Und weil das so ist, ist natürlich auch das Verhalten ein anderes, das gebotene Verhalten. Und das, da kommen wir jetzt zu den Auswirkungen. Und das hat die Studie ganz klar gezeigt. Menschen mit Diabetes in Deutschland haben sich, weil sie sich natürlich dessen bewusst sind, dass wenn sie es kriegen, dass es dann schlimm werden kann, haben sich deutlich stärker isoliert, sind deutlich mehr zu Hause geblieben als gesunde Menschen, haben deswegen auch sich weniger bewegt. Da sind wir wieder beim Thema Bewegung. Das ist natürlich nicht gut, aber verständlich. Deswegen haben Menschen mit Diabetes mehr als gesunde Menschen zugenommen, also diese Corona-Kilos zugenommen, die bei Menschen mit Diabetes dann auch wieder ein Risikofaktor sind und es verschlimmern. Und das alles drückt dann auch noch auf die Psyche etc. Also Menschen mit Diabetes haben noch mehr, als wir alle sowieso schon unter Corona zu leiden. Das kann man ganz klar aus dieser Umfrage heraussehen.
Am Telefon ist Monika Gerlach aus Berlin. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen, ich grüße Sie, grüße in die Runde. Und ich bin selber nicht betroffen, aber mir ist, nachdem Professor Riedel seine Theorie genannt hat, eingefallen, dass die Mutter einer Studienkollegin, die ich seit Jahrzehnten als sehr, sehr übergewichtig erlebt hatte und die auch starken Diabetes hatte, die habe ich vor 3 Jahren im Pflegeheim besucht. Die war unglaublich schmal. Und dann habe ich sie gefragt, was sie gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat einfach mal ihren Diabetes mit ihrem Diabetes aufgeräumt. Sie lebt vegan. Und damit hat sie ihren Diabetes tatsächlich geheilt. Die muss kein Insulin mehr spritzen, nichts. Also damit wollte ich einfach die Theorie wollte einfach was entgegensetzen, dass so gesagt wurde, das ist einfach nur eine wissenschaftliche Diskussion oder eine wissenschaftliche Theorie. Das ist nicht nur eine Theorie, das ist einfach praktisches Leben, was ich da mitbekommen habe. Und der zweite Aspekt, den ich...
Ja.
Vielleicht
ich
noch,
wollte
ja,
gerne
ganz
noch einen zweiten Aspekt bitte. Anbringen. Es gab vor vielen Jahren, ich habe mich während meines Studiums mit der Zuckerlobby beschäftigt. Ich bin der Meinung, dass es nie nicht passieren wird, dass wir in der Schule, dass es diese Süßigkeitsautomaten nicht mehr geben wird. Dafür ist die Lobby viel zu stark. Und das und dann ist mir in dem Zusammenhang aufgefallen, dass es Stevia gab. Das ist ein Süßkraut, was einen glykämischen Index gleich von null hat. Also überhaupt nicht schädlich ist. Und dieses Stevia durfte überhaupt nicht als in den Lebensmittelbereich verkauft werden. Es stand im Drogeriebereich unter Badezusätzen. Und dafür hat die Zuckerlobby gesorgt. Also ich möchte hier keinen Namen nennen, aber es gibt einfach einen ganz klaren Weingummihersteller, der da in erster Linie sich dafür eingesetzt hat, dass Stevia da nicht reinkommt. Und Stevia ist auch wenig bekannt, ist jetzt bekannter als früher, aber es ist immer noch nicht, wird immer noch nicht viel genutzt. Das ist einfach so mein
Frau Kellach, ich würde ehrlich gesagt, das Stichwort Stevia ist ein gutes Stichwort, wenn es um den Ersatz von Zucker geht, wenn man es einfach ein bisschen süßer mag. Dazu gehören ja nun viele Millionen Menschen, die es einfach ein bisschen gerne süßer mögen, zum Beispiel im Café Matthias Riedel. Ist Stevia eine gute Alternative zu Zucker?
Ja, vielleicht noch kurz dazu. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Das ist keine Theorie. Ich gehöre zu, sag ich mal, einer Gruppe von Ärzten und Hochschulprofessoren, die in Deutschland sich dafür einsetzen, dass die Remissionstherapie, die Heilungsbehandlung des Diabetes mehr in die Breite geht. Das führt natürlich zum Widerspruch von, sag ich mal, von dem Althergebrachten. Aber in 10 Jahren werden wir das, was Sie auch so sagen, werden wir das als normal empfinden. Aber das ist am Anfang so, erstmal gibt es ein bisschen auf die Ohren, aber das bin ich gewohnt, wenn man was Neues macht in der Medizin, dann ist das so. Und wir haben aber gute Studienlage. Zu Stevia, und zur Zuckerlobby stimme ich Ihnen völlig zu, da ist unsere deutsche Politik durchsetzt von noch. Stevia ist halt auch, wenn es als natürliches Stevia-Glykosid verwendet wird, eine Alternative, eine kohlenhydratarme Alternative. Man muss auch natürlich das auch vorsichtig dosieren und das sagen auch die Fachgesellschaften, nicht zu viel, weil sonst versauen wir uns unsere Empfindlichkeit für Zucker.
Mhm. Monika Gerlach.
Für Süßgeschmack, ne? Für das Süßempfinden.
Ja. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Gerne.
Und wünsche noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Und am Telefon ist Hertha Metze aus Hamburg. Moin.
Ja, ich bin sowas von wütend,
ja.
Wenn ich sehe, was in den Supermärkten und Discountern an Nahrungsmitteln rumliegt und was die Menschen kaufen und essen und wie sie nachher auch aussehen. Ich danke übrigens Herrn Riedel. Ich sehe immer gern Ihre Sendung, die Ernährungsdocs, und bin beeindruckt, wie die Menschen, wenn sie dann die 3 Wochen irgendwie durchgehalten haben und ihren Ernährungsempfehlungen gefolgt sind, wie sie zurückkehren und dass sich wirklich so auf ihre ganzen Blutwerte ausgewirkt. Das finde ich einfach sehr beeindruckend. Ja, ich frage mich, Sie haben ja auch die Industrie erwähnt. Wie kann man denn an die Industrie rankommen? Das natürlich muss von der Politik auch ausgehen. Aber in England haben sie es doch geschafft. Da gibt es, glaube ich, eine Zuckersteuer. Auf jeden Fall in der Industrie wird weniger Zucker zu den ganzen Nahrungsmitteln, zu den ganzen Produkten.
Na, was wir jetzt hier haben, ist ja der Nutri-Score. Ne? Der ist zwar freiwillig, wird aber durchaus von einigen Herstellern verwendet. Also diese mehrfarbige Skala. Ist das etwas, was Ihnen weiterhilft beim Einkauf?
Hab da sowieso kein Problem mit. Also ich gucke sowieso immer, also ich koche alles, ich gehe auf den Wochenmarkt und ich kaufe keine Fertigprodukte. Hm. Überhaupt nicht. Irgendwie.
Genau, dann brauchen Sie den Nutri-Score gar nicht. Und,
aber ich hörte ja auch heute Morgen, dass es irgendwie teilweise widersinnig sei, wenn denn Toastbrot höher bewertet wird als Walnüsse zum Beispiel. Ja.
Herr Riedel, Sie
also ich denke, mit dem Zucker, der Zucker muss einfach hervorgehoben werden. Das hätten Sie leichter machen können.
Das ist richtig.
Ja, ja das so, sehe ich das auch so. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Und Sie sprachen jetzt gerade die NDR-Ernährungsdocs an. Ich kann das nur empfehlen, einmal reinzuschauen, weil wir machen das jetzt seit 8 Jahren. Und wir zeigen da Fälle, was wir mit Ernährung alles erreichen können. Und das haben viele konventionell arbeitende Ärzte nicht für nötig möglich gehalten. Und diese Sendung hat dazu geführt, dass vor 2 Jahren der Deutsche Ärztetag beschlossen hat, ja, wir brauchen die Zusatzbezeichnung eines Ernährungsmediziners. Und das wird jetzt überall in den Ländern umgesetzt. Und damit ist auch eine richtige Bewegung losgestoßen worden, die das deutsche Medizinsystem verändern wird, weil wir können in fast allen Fachrichtungen positive Effekte erzielen, nicht nur beim Übergewicht, nicht nur beim Diabetes, sondern auch bei Arthrose, bei Rheuma. Wir haben viele Indikationen, mit denen wir wirklich segensreich wirken können. Da danke ich für den Hinweis.
Herr Metzler, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße nach Hamburg. Schönes Wochenende.
Die Krankenkassen mit reinnehmen. Schade. Ja.
Die Krankenkassen, das nehmen wir als Stichwort einfach noch schnell mit auf.
Die Krankenkassen sollten wir vor allem umbenennen in Gesundheitskassen. Das ist doch eigentlich verrückt, dass wir Krankenkassen haben, die erst dann einspringen, wenn jemand krank ist. Was wir heute brauchen, sind Gesundheitskassen, die uns gesund halten, die also dafür sorgen, dass wir mit, und Herr Riedel, nochmal, wir haben uns vielleicht missverstanden. Ich finde das toll, was Sie machen. Ich bin ein großer Fan davon, Ernährungsmedizin viel, viel weiter nach oben zu heben. Ich bin auch ein großer Fan natürlich von Umstellung von Ernährung, Bewegung etc. pp. Da widersprechen wir uns überhaupt nicht. Es ist nur die Formulierung Heilung, wo ich etwas auf die Barrikaden gehe, weil eine wirkliche Heilung ist es nicht, denn man muss am Ball bleiben. Das ist das, was man den Menschen immer wieder sagen muss. Wenn man mit Ernährung, Ernährungsumstellung weg von Medikamenten etc. pp. Kommt, das ist hervorragend, da gibt es tolle Studien, das funktioniert wirklich. Aber wenn man dann damit aufhört, sag ich mal, weil man denkt, ich habe es geschafft, dann hat man nach wie vor Diabetes, das kommt sehr, sehr schnell wieder. Deswegen ist es aus meinen Augen keine Heilung. Aber lassen wir das Thema. Was ich richtig finde, und ich verstehe auch total, dass Sie wütend sind, wenn Sie in den Supermarkt gehen und dort einkaufen wollen, da sind wir dran. Als Diabetes.de fordern wir nach wie vor eine Zuckersteuer. Nicht nur England hat das geschafft, auch Mexiko hat das geschafft. Man kann damit viel erreichen, wenn die Politik das denn will. Und der Nutri-Score ist in der Tat erst ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Da wird aber, man kann das jetzt sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Immerhin ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Der ist noch nicht perfekt, der ist noch viel zu klein, aber wir sind immerhin schon mal auf dem Weg. Ich finde, man sollte immer positiv denken und dann weiterarbeiten, dass der nächste Schritt kommt.
Also wir sehen, Matthias Riedel, wir haben hier auch eine Sendung gehabt, die gesundheitspolitisch auch ein paar Marken gesetzt hat hier offenbar. Das hörte man schon, dass es offenbar so ein Zusammenspiel sein sollte nach dem Wunsch vieler von individuellem Verhalten und tatsächlich auch politischen Fragen, oder?
Richtig. Ich erlebe, dass die Offenheit der Politik noch weit zurück ist, gerade auch im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Was ich allerdings erlebe mit in den Gesprächen mit den Krankenkassen, sind jetzt gerade mit der AOK im Gespräch, dort ist man sehr offen. Dort ist man auch sehr offen für die Ernährungsmedizin und weiß auch, wie teuer das ist und wie schrecklich das ist, wenn die Menschen durch falsche Ernährung krank werden. Und ich freue mich deshalb auch gerade, dass wir mit der AOK im Gespräch sind, eine ernährungstherapeutische App, das wird dann die erste in Deutschland sein, anzubieten, sodass wir in der Breite Ernährungstherapie mit unserer App, die im Januar rauskommt, die My Food Doctor App, für jeden, ob in Pinneberg oder Passau oder auf dem flachen Land, überall Ernährungstherapie anbieten können, wie bei den NDR Ernährungsdocs. Und damit kommen wir dann einen Schritt weiter. Ich glaube, das ist eine Revolution, ich nenne es mal eine Revolution, die auch von den Menschen getragen werden. So kriege ich auch die Rückmeldung aus den Mails und Anrufen. Und wenn ich auf der Straße angesprochen werde, wenn man mir auf die Schulter klopft und einer sagt, ich habe 6 Kilo geschafft, ich 15, Diabetes ist weg, Bluthochdruck ist weg. Das freut mich natürlich sehr, aber ich glaube, wir sind da noch sehr am Anfang. Und die Politik muss nachrücken.
Also, viele Themen, viele Fragen, viele Anregungen in diesen letzten 2 Stunden an diesem Weltdiabetestag über Diabetes. Unser Gespräch hier an diesem Samstagvormittag. Und das können Sie auch gerne nochmal in Ruhe nachhören unter deutschlandfunkkultur.de, auch gerne als Podcast. Bei uns waren über Internetleitung, auch wenn die uns immer mal wieder verlassen hat, Matthias Riedel, Internist, Diabetologe und Ernährungsmediziner. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Und dasselbe, ich danke auch, Herr Balzer.
Ja, und dasselbe gilt auch für Bastian Haug, der uns in Kopenhagen zugeschaltet war, aus dem Vorstand der Deutschen Diabeteshilfe. Und wie gesagt, passionierter Segler mit Diabetes 1. Ich danke Ihnen auch.
Genau, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und auf weltdiabetestag.de läuft das heute den ganzen Tag Live-Programm rund um Thema Diabetes und um diesen wichtigen Tag.
14. Der kleine Werbeblock muss da noch sein. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.